Huhu, hier sind Tina und
Dagi. Und die aktuelle Folge Kaffee mit Zitrone könnt ihr immer schon eine Woche eher bei Podimo hören.
Außerdem gibt es alle zwei Wochen Bonusfolgen, in denen wir detailliert auf bestimmte Themen eingehen oder Fragen aus der Community beantworten.
Wenn ihr Podimo kostenlos testen wollt, findet ihr einen Link mit Angebot in den Shownotes. Viel Spaß beim Hören.
Kaffee mit Zitrone. Mit Dagi und Tina.
So. Ja, dann würde ich sagen, hallo und grüezi zurück. Sag mal grüezi zurück, jetzt habe ich echt auf Kacke gehauen, ne?
Für dich heißt es heute so.
Für mich heißt es heute so, weil ich bin krank. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zum Staffelfinale. Heute mit einem ganz besonderen Gast.
Und zwar die liebe Dr. Emi.
Danke, ich freue mich voll, hier zu sein, bei euch zu sein.
Es ist so schön, dass du dabei bist, wirklich. Also wir haben schon so ein bisschen so durchgeplant, die Staffel. Wir waren so, wir brauchen auf jeden Fall Emi mit dabei, weil du hast einfach wirklich, du hast ein Imperium aufgebaut, das muss man halt so sagen. Und es ist so schön, ich kenne dich ja jetzt auch schon echt. Wie lange kenne ich dich jetzt? Seit 2020, damals glaube ich kennengelernt.
Ja.
Ganz knapp vor Corona war das.
Ja, das stimmt.
Und es ist so schön einfach zu sehen, wie du dich entwickelt hast, wie du dich gemacht hast, was für ein Imperium du dir aufgebaut hast. Und es ist so schön, dass du endlich dabei bist und kannst gleich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Oh, danke. Ich freue mich voll, voll krass, dass wir uns wirklich schon so lange kennen, ne? Ich weiß noch, das war wirklich vor der Corona-Welle, als du aus den Staaten gerade zurückkamst, ne?
Genau, genau.
Ja.
Ich kam gerade aus Los Angeles wieder und das war crazy. Das war so eines der letzten Flieger, die nach Europa gekommen sind. Sonst wäre ich einfach nicht nach Hause gekommen. Und dann haben wir uns kurz bevor ich meinen Schlag den Star Auftritt hatte bei ProSieben damals, da haben wir uns das erstmal gesehen sozusagen.
Ja.
Warte mal, aber ganz kurz. Emi, möchtest du dich vielleicht erstmal vorstellen? Ja. Wir gehen so richtig in die
wir
Thematik
schon direkt
rein.
Ja. Ich bin Emi, beziehungsweise viele kennen mich bei Instagram als Dr. Emi und bin Dermatologin, also Hautärztin. Und ich glaube, ich habe damals irgendwie angefangen, auch so als einer der ersten vielleicht Hautärzte so viel auf Social Media zu machen, dass ich am Anfang auch viel über Behandlungen gesprochen habe und dann ist mir aber aufgefallen, okay, Behandlung ist gar nicht immer die allerhöchste Priorität, sondern auch viel Haut und Hautgesundheit, weil ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, aber gerade in der Corona-Zeit, da hat der Skincare so ein richtiges Boom erlebt, ne? Und da ist mir aufgefallen, wie viel auch falsche Mythen irgendwie erzählt und verbreitet wurden und dann habe ich eigentlich viel mehr aus Spaß immer wieder so ein paar Videos gemacht und habe mich dann gefreut, dass die irgendwie auch einigermaßen gut angekommen sind. Und daher würde ich sagen, gehöre ich vielleicht zu diesen, ich glaube, wir haben sogar einen Namen, so Medfluencer, nennt man das oder Skinfluencer. Ich finde den Begriff total schrecklich, aber so werde ich ganz häufig vorgestellt. Ja, also daher würde ich sagen, eine Hautärztin, die auch so ein bisschen auf Social Media aktiv ist. Ja, und ich habe eine Praxis in Berlin-Charlottenburg.
Und sie ist wunderschön. Ich liebe die Praxis.
Oh,
so,
danke.
So schön.
Ja, da ist auch so viel Herzblut reingeflossen. Also ich muss echt sagen, so an jeder Ecke, man hat alles so tausendmal bedacht und überdenkt und wieder neu gemacht. Und ich freue mich voll, dass Leute das auch sehen. Also das ist schon echt richtig schön, dass sich so die harte Arbeit vielleicht auch so ein bisschen auszahlt.
Auf jeden Fall. Ich habe die Praxis gesehen, als da war sie noch nicht im Rohbau, also ich glaube, der Boden war schon drin, aber trotzdem so, ich glaube, die Wandfarbe war noch nicht dran und keine Lampen und so. Und du hast mir alles erklärt und ich war so, ach, das ist richtig schön und das ist wirklich, es ist richtig toll geworden.
Ja, ich finde das auch irgendwie so spannend, dass du immer so bei so wichtigen, so Schlüsselmomenten so von einem Praxisaufbau oder generell irgendwie so von der Entwicklung irgendwie immer so dabei warst. Das finde ich irgendwie total schön, weil du ja auch immer... Oh, sorry, jetzt hat es an der Tür geklingelt. aber dass du... Ja, und dass du auch irgendwie immer so motivierend warst und so, das finde ich irgendwie total schön. Ich glaube, weil du auch selber dir so ein Imperium aufgebaut hast und fand ich es immer voll schön, dass du immer auch so unterstützend warst und so und immer Tipps gegeben hast. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
Ach, süß bist du. Aber ich fand auch wirklich, du hast einfach so viel Ehrgeiz da reingesteckt. Und es war so süß, weil du hast mich halt auch ab und zu mal gefragt oder irgendwie, wenn du irgendwie nicht weiter wusstest oder irgendwie einen Tipp brauchtest oder so. Und ich war immer so, oh, das ist so schön. Das ist so, ich erinnere mich da immer voll gern so an meine Anfangszeit zurück, weil ich dann auch so neu darin war. Und es war so, alles so, oh, so aufregend. Und das, ich liebe das einfach so, gerade so auch bei dir zu sehen oder... Jetzt mittlerweile bist du schon echt mittendrin so, aber am Anfang war es so richtig so, oh man, das ist richtig diese Freude und so. Und es war alles neu und es war alles so cool. Und jetzt, wenn man jetzt im Nachhinein guckt, nach 3 Jahren, was du draus gemacht hast, ist krass. Also es ist wirklich, du machst das richtig, richtig gut. Also gerade auf Social Media. Ich wünschte, ich wäre gern auch so aktiv wie du.
Ja, es macht mir auch wirklich, glaube ich, einfach total Spaß. Ich glaube, das kommt auch dazu, weil eigentlich bin ich ja gar nicht so aus der Social-Media-Bubble. Ich war ja eigentlich voll die Medizinerin durch und durch und ich bin da eigentlich so mehr oder weniger so reingerutscht und dann dachte ich, warum, und dann fand ich diese Welt aber irgendwie auch voll spannend und warum nicht auch diese beiden Welten miteinander verbinden, weil viele denken ja auch, dass wenn man so aus der wissenschaftlichen Welt kommt oder aus der medizinischen, dass dann sowas wie Social Media oder vielleicht auch lustige Videos oder so gar nicht miteinander vereinbar wären. Und ich denke mir so, eigentlich ist doch gerade cool, dass man so edukative Sachen auch ganz locker rüberbringt, weil so haben die Leute auch was davon. Das bringt ja niemandem was, wenn man so hochgestochen im medizinischen Fachchinesisch spricht, weil so versteht es letztlich auch der Endverbraucher gar nicht.
Voll. Finde ich, ist auch viel zugänglicher. Also so wie du es einfach gesagt hast. Also man sitzt nicht da und denkt sich so, okay, warte, ich nehme alles auf und lass es von Google gefühlt übersetzen.
Mhm. Ja, genau.
Weil es einfach,
ja, eben, das ist es
bei
dir,
besser für uns.
Bei dir versteht man es. Das ist kein Hieroglyphen-fachmännisches, dermatologisches irgendwas, sondern man versteht es. Aber Emi, kennst du unseren Podcast? Hast du mal reingehört?
Ja, habe ich.
Okay, dann weißt du vielleicht auch, dass es jedes Mal eine saure Frage an unseren Gast gibt. Mhm. Und zwar, sei mal ehrlich, Emi.
Ja, jetzt kommt's.
Wann hattest du das letzte Mal Sonnenbrand?
Oh, ich habe schon befürchtet, dass irgendeine Sonnenbrandfrage kommt. Ja, aber ich muss jetzt leider auch wirklich ganz ehrlich sein. Also es ist tatsächlich im Studium gewesen in der Anfangszeit. Da habe ich tatsächlich an so einer Studie teilgenommen und bin mit so einem Backpack durch Indien gereist und mit ein paar anderen Freunden. Und ich habe die Sonne irgendwie total unterschätzt. Und ich muss auch sagen, es war auch alles, also es war eine Indienreise, aber wirklich auf Low Budget. Und es war so ein Stress irgendwie für mich, irgendwie so mit diesen ganzen Zugfahrten und allem. Und ich weiß auch nicht, ich bin ja auch nicht besonders stark und mit diesen tausend Sachen, die man irgendwie so im Schlepptau hatte. Und dann war ich irgendwie, glaube ich, so gestresst, dass ich wirklich vergessen habe, Sonnencreme auf meine Schultern aufzutragen. Und dann war es wirklich so, dass ich genau dort, wo halt mein Rucksack quasi aufhörte, wo ich halt nicht diese Bedeckung hatte, dann echt einen ordentlichen Sonnenbrand hatte. Das war also, ich muss überlegen, 2010. Ja, das war kurz nach dem Physikum. Also, und das tat echt richtig weh und das hat dann so abgeblättert und ich war ja schon damals auch sehr interessiert in Dermatologie und ich habe wirklich so Panik bekommen, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass da jemand, der einen Sonnenbrand kommt, bekommt, so richtig down ist, ne? Und ich war so wirklich, oh Gott, ich bekomme Hautkrebs und das ist so schlimm, was habe ich getan und ich muss hier weg und so. Ich war so eine richtige Drama-Queen und im Nachhinein denke ich mir, okay, richtig übertrieben, aber ich habe halt, ich bin dann wirklich sofort in so eine Apotheke, habe so eine Cortisoncreme geholt und eine Ibuprofen genommen, also richtig so alles aufgefahren, weil ich ein richtig schlechtes Gewissen hatte, weil früher, weiß ich noch, bin ich ja sogar ins Solarium gegangen, ne? Das glaubt man gar nicht, dass ich, also früher in der Schulzeit sogar, dachte ich so voll cool, braun zu sein. Ich wurde leider nie braun, sondern eher rot. Aber ich finde so im Medizinstudium, dass man halt das alles schon weiß und dann trotzdem einen Sonnenbrand bekommt, ja, das war schon hart für mich.
Aber als du die Jahreszeit genannt hast, dachte ich mir so, alles klar, 2010.
Ja. Wirklich, das ist mir auch danach, glaube ich, auch nie wieder passiert. Deswegen ist es, tut's mir auch so weh, dass ich mit zum Beispiel jemandem zusammen bin, also Basti, der ist ja, wir sind schon so lange zusammen, ne? Und ich bin ja schon so lange Dermatologin und trotzdem, der findet es halt immer noch geil, braun zu sein und hat immer noch nicht verstanden, dass es sowas wie eine gesunde Bräune nicht gibt. Und ich poste das ja manchmal auch auf Instagram und viele denken, dass ich das nur ein bisschen überdramatisch darstelle, aber es ist wirklich so, dass der Typ fast bei jedem Urlaub irgendwie Sonnenbrand kriegt. Und ich habe jetzt bin so resigniert. Ich denke mir, gut, dann bekomme halt Hautkrebs, viel Spaß. Ja, also, weil der einfach nicht hört. Weil ich mir denke, ich passe so doll drauf auf und der hört einfach nicht auf mich. Also jetzt schon ein bisschen mehr. Seit sein Reel so viral gegangen, also viral in Anführungsstrichen gegangen ist und er wirklich manchmal auch auf der Straße drauf angesprochen wird, aber ich alleine als seine Partnerin und auch noch Dermatologin hat anscheinend nicht ausgereicht. Daher, ja, Aufklärung kann man anscheinend nicht genug machen in dem Bereich.
Aber ja, wie sagt Reels man? Reels müssten einfach viral gehen, ne?
Ja. Ja, einfach ein Video machen, da sieht man, wie famegeil der Typ ist, weißt du?
Basti.
Nein, Spaß ist eigentlich gar nicht. Wirklich, er ist, ja, ich glaube, ich darf ihn jetzt, das war jetzt sehr böse von mir, aber ihr wisst, ich meine das nicht so ernst.
Das war nicht böse, aber ich finde es so lustig, weil das ist halt so das perfekte Beispiel von, also das extreme Beispiel von Gegensätze ziehen sich an, ja. Weil du bist halt so genau die wirklich voll drauf achtet. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich relate ein bisschen mit Basti, weil ich mag es auch sehr gern, braun zu sein. Man sieht halt einfach frischer aus. Es ist halt so, Mann, aber es ist.
Ja, ich verstehe ja, das auch ja. Irgendwo. Also gerade bei dir kann ich es vielleicht noch mehr verstehen, weil du ja von, ne, du hast helle Augen, helle Haare und ich verstehe, dass dann gerade so dieser Kontrast als Hautfarbe dann in der Gesellschaft als irgendwie besonders schön gesehen wird. Wobei ich sagen muss, ich glaube, das ist auch nur so eine Epoche gerade. Ich glaube, es geht auch gerade wieder zurück, dass die Leute auch einfach ihre eigene Hautfarbe schön finden. Ich glaube nur, man muss dann halt einfach vielleicht sogar Selbstbräuner oder so benutzen. Weißt du, so, dass man eher denkt, okay, man hat das dann vielleicht ein bisschen künstlich hervorgerufen und statt wirklich die Sonnenschäden abzubekommen, weil wenn man einmal wirklich verstanden hat, was das bedeutet, dann ist es halt so wie, also sie dem Körper mit Absicht verletzen, ist schon, ist für mich so aus dermatologischer Sicht so gar nicht nachvollziehbar. Und ich weiß, dass viele sich so denken, oh Gott, voll übertrieben. Meine Eltern waren auch schon braun und haben sogar Öl verwendet und bei denen ist nichts passiert. Aber es ist halt immer so ein Zusammenspiel. Man kriegt ja nicht nur durch Sonnenbrand oder nur durch Bräune irgendwann Hautkrebs, sondern vielleicht hat man ja auch die Genetik dahinter oder den Hauttypen und dann ist es so ein Zusammenspiel von vielen Sachen und man muss einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Ich sage ja nicht, dass man die Sonne komplett meiden soll, aber einfach ein bisschen so sorgsamer sein mit der Haut.
Auf jeden Fall immer also SPF 50 plus.
Ja, genau.
Das. Ja, also ich kann das auch voll verstehen. Ich war jetzt auch im Urlaub und ich hatte gar kein, also ich hasse es zu schwitzen. Deshalb, ich kann mich gar nicht in die Sonne legen und sagen, bitte werd jetzt schnell braun. Mhm. Ich habe einen Tag saßen wir in so einem Strand. Ne, so das war kein Restaurant, sondern eine Bar. Und ich hatte wirklich überall so Sonnenschirm, überall aufgebaut, eingecremt, bababam. Und dann war wirklich ein Schlitz an meinem Rücken, wo Sonne dran kam. Und ich habe es nicht gemerkt. Mm. Ich habe den Sonnenbrand bekommen. Und direkt danach war so, okay, vorbei. Ich will gar nicht mehr in der Sonne rumliegen oder so. Und ich habe es, also selbst, obwohl ich mich die ganze Zeit geschützt habe, ist es einfach passiert. Ich glaube auch, weil ein, zwei Drinks im Spiel waren.
Ja.
Habe ich es einfach nicht gemerkt, sondern erst als dann der Sonnenuntergang war und wir langsam Richtung nach Hause gingen, meinte ich so, boah, mein Bikini, der irgendwas, das zwickt so, ne? Und dann habe ich direkt so ausgezogen und habe mir ein Blüschen drüber geworfen. Auf einmal merke ich nur so, okay,
tut weh.
Alles brennt.
Oh, Scheiße. Oh nein.
Und dieser Moment wirklich war so, ich bin dann so ins Hotelzimmer gekommen, nicht so zu Naki. Ich habe mich die ganze Zeit eingecremt, lag im Schatten und dann passiert mir das ausgerechnet. Und ich war wirklich auch die einzige von allen, die halt nicht so permanent in der Sonne lag und kriegt dann natürlich den Sonnenbrand.
Ja, ja, weil du auch ein heller Hauttyp bist. Ja.
Ja.
Ja. Und mal eine gute Besserung.
Aber geht wieder.
Okay, gut.
Also ich hab, hast du da jetzt so einen Streifen oder was?
Ja, braun ist.
So zwei.
Oh ich, mir
noch, ich hatte noch so ein Triangel-Bikini. Ja, der ging eigentlich so um den Hals und ich so, nee, ich mach mir das so über die Schulter, weil ich find's einfach angenehmer, wenn meine Bubis so gehalten werden. Und dann genau diese zwei. Ich so, danke.
Oh Mann.
Aber ist nicht schlimm.
Aber da fällt mir gerade ein, weil Emi das gerade auch schon angesprochen hat. Sonnenbank in der Jugend. Ich glaube, wir alle sind dem verfallen damals. Auch, dass die Sonnenbänke uns einfach draufgelassen haben. Ich war 14. Ich glaube, 14 war ich. Die haben mich auf die Sonnenbank gelassen. Das war wirklich crazy. Und ich kann mich noch dran erinnern, ich war das allererste Mal in einem Schwimmbad oder einem, ja, doch Schwimmbad war das. Und die hatten so Bänke, wo man irgendwie 1-2 Euro reinwerfen konnte und dann konnte man halt draufgehen. Und dann hatte ich halt ein Bikini an und dann habe ich mich da draufgelegt. Und so ein Bikini hat ja diese Bändel. So hinten. Dann habe ich mich halt draufgelegt und ich hatte halt wirklich ein halbes Jahr lang so ein Muster von diesem Bikini. Ey, das sah so beschissen aus, wirklich. Aber da war ich auch so, okay, krass. Und da habe ich auch wirklich das erste Mal so gecheckt, wie krass eigentlich Sonnenbank ist. So. Was das eigentlich mit der Haut macht und dass es ein halbes Jahr gedauert hat, bis das weg war.
Krass, ja. Ich muss auch sagen, also Solarium, ich finde, die sollten eigentlich verboten werden, weil ich kann schon verstehen, dass das noch nicht bei allen angekommen ist, vor allem so bei Teenagern irgendwie ja nicht, was das eigentlich bedeutet, ne? Und dann, ja, und dann wird man da einfach reingelassen. Ich glaube aber, irgendwann haben die es eingeführt, dass Solarien nur noch ab 16 oder 18 waren. Ja, und jetzt ist tatsächlich eine Diskussion, ob Solarien sogar ganz verboten werden sollten, weil man jetzt herausgefunden hat, also Solarien bestehen ja vor allem aus UVA-Strahlen. Also es gibt auch so Bio-Solarien, die auch UVB-Strahlen haben, weil nur durch UVB-Strahlen auch die Vitamin-D-Produktion zum Beispiel angeregt wird, nicht durch UVA. Aber die meisten sind halt, wie gesagt, nur UVA. Und die, man hat jetzt herausgefunden, dass auch durch UVA-Strahlen halt Hautkrebs gerufen werden kann, dass das beziehungsweise ein Risikofaktor für Hautkrebs darstellt. Und ganz lange Zeit hat man angenommen, dass es nur die UVB-Strahlen ist, dafür verantwortlich sind. Und es soll vielleicht daher jetzt auch ganz verboten werden, zumindest in Deutschland, steht gerade in Diskussion.
Das ist krass. Also das wäre auf jeden Fall mal ein Umschwung. Also so, wenn Solarien komplett verboten werden, weil es gibt ja wirklich so viele. Also wenn man mal wirklich über so eine, allein wenn man durch so ein Dorf fährt, fährt man ja gefühlt bei so einer Dorfstraße an drei Solarien vorbei.
Ja.
Das ist schon krass.
Krass, ne? Finde ich auch.
Und vor allem, früher war es ja auch so, man wusste ganz genau, welches Solarium dich drauf lässt. Ne? Also es gab dann diese 2-3 Adressen, wo du deinen Personalausweis nicht zeigen musstest und jeder konnte halt rein, ne?
Was,
ne? Das ist wie der Kiosk oder das Kiosk, das dir Kippen verkauft hat mit 14.
Genau so.
Voll.
Genau so. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals, als ich 14 war, da war es sogar ab 18 erst, also wirklich, also ich war deutlich jünger und die haben es trotzdem gemacht, halt, ne, wegen dem Geld so, aber eigentlich sollte man da Nein sagen.
Ja. Das stimmt.
Verrückt. Aber jetzt könnt ihr mich mal bitte aufklären, was ist jetzt ein Lipflip?
Ja, stimmt. Also Lipflip ist auch wird quasi mit Botox gemacht. Also normalerweise kennt man ja Botox eher für die Zornesfalte oder Stirn oder so für den Eyebrowlift und für Lippen kennt man ja eher eigentlich Hyaluronsäure so. Aber es gibt halt Menschen, die haben halt von Natur aus Lippen, die so ein bisschen nach innen gekippt sind, wo halt das Lippenrot so ein bisschen versteckt ist quasi. Und da kann man tatsächlich Botox benutzen, um dieses Lippenrot ein bisschen hochzuholen. Und das ändert tatsächlich auch ganz bisschen die Form, indem es einfach nur die Kontur betont. Und ich finde das ganz schön, gerade bei Leuten, bei die zum Beispiel gar nicht so viel Lipfiller vertragen. Weil man muss halt auch immer gucken, gerade Lipfiller, also Hyaluronsäure, ist auch nicht für jeden geeignet, denn jede Lippe hat ja, oder jeder Mund hat ja eine eigene Form, ist vielleicht ein bisschen kleiner oder größer. Und wenn man da sehr viel Hyaluronsäure reinmacht, dann kann es halt sein, dass die Hyaluronsäure wandert. Und wenn, und mit so einem, mit Botox, also mit so einem Lipflip oder mit so einer Kombination, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer. Und ich persönlich gucke mir natürlich immer die Menschen, die vor mir sitzen, an oder die, die Lippen und kann dann immer ganz gut sagen, ob da vielleicht ein Lipflip was bringen würde oder nicht. Und ich persönlich finde das eine super natürliche Methode, auch wenn Botox sich für viele nicht so natürlich anhört. Aber im Bereich der Lippen kann es halt wirklich so einfach nur so einen Mini-Akzent setzen und ohne, dass es halt so gemacht aussieht. Ne?
Mhm. Ja.
Es ist aber voll schön und ich finde wirklich auch Gold wert, dass man so eine Freundschaft hat, wo man sich das so offen sagen kann, weil ich sag mal so, gerade als Ärztin erlebe ich es ganz häufig, dass Menschen teilweise schon echt ein bisschen drüber aussehen oder wo die Mimik plötzlich so ganz unnatürlich ist oder die Wangen richtig voll oder die Lippen und dann sagen die Leute mir immer, dass das Umfeld immer gar nichts dazu sagt und das wundert mich dann manchmal, weil dann ist es so, dass wir dann zum Beispiel korrigieren, ein bisschen auflösen und so und dann kommen sie wieder und sagen dann, ja, mein gesamtes Umfeld hat mir auch gesagt, sieht jetzt viel besser aus, aber vorher hat es dann keiner irgendwie gesagt und ja, das finde ich halt so schade und ich finde selbst andere Ärzte, da denke ich mir auch, man muss auch manchmal dem Patienten einfach Nein sagen können. Also nicht Nein von wegen, ich mach dir das jetzt nicht, sondern eher vielmehr so, hey, das sieht dann vielleicht nicht natürlich aus. Und ich finde so in dem Bild, ich finde, das ist so viel wert, dass man einfach eine ehrliche Meinung bekommt von jemandem. Und heutzutage ist das leider immer seltener, weil die Leute sagen einem nur das, was sie vermuten, was dem anderen gefällt. Weil man irgendwie auch vielleicht ein bisschen konfliktscheu ist oder sagt so, okay, soll sie einfach machen, das ist vielleicht Trend. Und ja, ich persönlich freue mich zum Beispiel auch mal sehr über konstruktive Kritik. Und ich hatte das zum Beispiel auch mal, dass ich wirklich mal ein bisschen übertrieben habe. Ich habe dann irgendwie alles Mögliche ausprobiert und es war irgendwie voll schön, dass ich dann eine Freundin hatte, die dann meinte so, boah, Emi, ich weiß, du bist voll in diesem Business drin, aber du siehst irgendwie komisch aus. Du siehst gar nicht mehr aus wie Emi. Und das hat, und sie war die Einzige. Und ich habe danach so viel aufgelöst und alles wieder rückgängig gemacht. Und später haben mir dann voll viele gesagt, oh Gott, Gott sei Dank, du siehst nicht mehr so starr aus oder du hast nicht mehr so dicke Wangen und so. Und ja, ich glaube, für mich ist es voll gut, dass ich das als Ärztin selber auch durchgemacht habe, weil so kann ich auch meine Patientinnen immer viel besser beraten oder habe auch viel mehr Verständnis und kann sagen, ey Leute, ich so bin there, done that und glaub mir, es sieht nicht gut aus und meistens hat man irgendwo anders irgendeine andere Insecurity oder hat irgendwie super viel Stress und projiziert das dann aufs eigene Aussehen und dann umso besser, dass man dann vielleicht auch ein bisschen gebremst wird.
Ich glaube, viele Leute sagen es auch nicht, weil sie einfach nicht jemanden verletzen wollen.
Mm.
Weil sie denken, okay, ja, der Person gefällt es, dann soll die Person es halt so tragen. Aber wie nennt sich das auch? Body Dysmorphia oder so? Dass man es einfach nicht sieht. Also es gibt es ja auch zum Beispiel bei Blonden, das nennt sich auch, glaube ich, Blond Dysmorphia, dass man immer denkt, oh, man ist so dunkel, aber eigentlich ist man voll hell und man will immer heller und heller und heller, weil man es einfach irgendwann nicht mehr sieht. Das ist voll krass. Weil man sich halt jeden Tag im Spiegel sieht, aber dann irgendwann nach so ein paar Monaten, ein paar Jahren oder so und sich die Fotos anguckt, denkt sich, oh, ja, das war schon ein bisschen viel. Oder oh, da war ich aber schon sehr blond. Und aber man sieht es halt nicht. Das ist schon verrückt.
Man sieht sich ja auch selber, das ist ja das Gemeine, nie vollumfänglich, weil so Fotos sind zweidimensional. Klar sieht man sich mal auf Videos, aber man sieht sich ja nie, wie andere Leute einen sehen. Und ich finde, in unserer heutigen Gesellschaft ist es auch so, es ist so leicht, ein Bild zu bearbeiten, einen Filter drüber zu setzen, die Lippen voller zu machen, die Augen größer. Und man denkt halt, weil es halt so von der Gesellschaft auch transportiert wird, weil es halt so viele machen, dass man so aussehen müsste. Und dann kommt man halt ganz schnell, also ich finde, ich bin da auch als 33-Jährige nicht von befreit, dass ich manchmal mir denke, oh okay, vielleicht müssen die Augen größer sein oder sonst irgendwas. Oder man bekommt schnell, also ich kann voll nachvollziehen, dass man in diese Spirale kommt. Und dann muss man sich aber immer kurz bremsen und sich denken, okay, ich sehe gerade ein Bild und so muss ich nicht aussehen. Ich sehe aus, wie ich aussehe und das ist vielleicht auch schön. Weißt? Also ich finde es ein sehr, sehr schwieriges und auch komplexes Thema, muss ich sagen. Also sowohl als so als Mensch an sich, aber dann auch natürlich als Ärztin, weil es da nochmal mit einer ganz anderen Verantwortung einhergeht.
Hattest du eigentlich schon mal so richtige Extremfälle, sodass Leute zu dir gekommen sind, die so andere Sachen sich vielleicht sogar teilweise selber gespritzt haben, so was nicht Hyaluronsäure war oder so?
Also ich eine Zeit lang, so vor 10, 15 Jahren, waren so Silikonöle total in. Das haben sich die Leute wirklich ganz häufig in die Lippen injizieren lassen. Und das kann man zum Beispiel nicht auflösen. Und das wandert halt auch dadurch, dass es so eine andere Konsistenz hat, wandert es viel, viel schneller, zum Beispiel über die Lippengrenzen hinaus. Und da habe ich so ein paar Fälle gehabt, was mich gewundert hat, teilweise auch wirklich von jungen Leuten. Und ein Extremfall ist mir so in der Praxis vor eineinhalb Jahren passiert. Da hatte ich eine Patientin, die war schon wirklich sehr, sehr, sehr doll behandelt, also extrem. Und die war halt so ein Fangirl von einer Patientin von mir, die das auch öffentlich gemacht hat. Und man hat gesehen, das hat sie sich einfach so ein bisschen in ihren, war so drin. Sie wollte unbedingt so aussehen wie sie, und hat dann irgendwie Bilder gezeigt. Und dann habe ich mit ihr und meinte, sie möchte gerne so aussehen. Und dann hat sie mir ganz viele Ärzte aufgezählt, bei denen sie war, und hat da immer noch mehr und noch mehr injiziert bekommen. Und ich dachte mir so, okay, das ist ja eigentlich schon wirklich ein krankhaftes Bild. Also die hatte so viel Filler drin, dass man kaum noch ihre Augen gesehen hat. Die Lippen haben sich kaum noch bewegt. Und ich fand das schon fast, also es jetzt soll überhaupt nicht gemein klingen, aber schon fast grotesk. Und sie tat mir so leid, weil es ja offensichtlich eine Krankheit war. Und die hat es aber, klar, ich habe super lange mit ihr gesprochen und sie hat es aber gar nicht so richtig verstanden. Sie meinte so, warum machst du andere Menschen schön, aber mich nicht? Also, und das war für mich voll die schwierige Situation, weil ich so verstanden habe, okay, sie merkt gar nicht, dass ich das nicht mache, weil ich es eigentlich nur gut meine, ne? Und dann musste ich ihr erklären, du, pass auf, es wäre für mich total easy, dir da noch mehr rein zu injizieren. Super schnell hätte ich ja, wäre ja leicht verdientes Geld in dem Sinne. Und das ist ja eigentlich mein täglich Brot. Aber wenn ich dir daher sage, obwohl ich ja mein Geld damit verdiene, jetzt mal banal gesprochen, wenn ich dann Nein sage, dann muss es doch irgendwie einen Impact haben. Und dann ist sie dann auch so, zum Schluss hat sich das Gespräch dann zum Guten gewendet. Sie ist voll in Tränen ausgebrochen und man hat gemerkt, sie hat voll die schwierige Zeit auch durchgemacht, irgendwie Mutter verloren, mitten in der Scheidung und so. Und das fand ich, war aber auf jeden Fall für mich so ein Schlüsselerlebnis, weil ich so dachte, okay, da habe ich nochmal gemerkt, was das sowohl Social Media, weil sie hatte ja ein Vorbild, und dann halt natürlich auch so der Umgang von Ärzten und dieser Moralkompass, den auch jeder Arzt in sich tragen muss, was das eigentlich für eine Tragweite hat. Ich habe tatsächlich danach auch nochmal so eine Schulung belegt, so eine Psychodermatologie heißt das, dass man halt auch als Dermatologin lernt, in solchen Situationen irgendwie umzugehen, weil wir haben ja normalerweise keine psychologische Ausbildung. Ich fand das irgendwie ganz wichtig und da habe ich einfach so gemerkt, okay, das kann einfach schon echt gravierende Folgen haben und wenige Leute sprechen eigentlich darüber. Dabei ist sie sicherlich nicht die Einzige, vielleicht ein Extrembeispiel, aber ja.
Boah, Mann, die Arme.
Ja.
Ich finde es auch hart. Ich finde es richtig, also wenn man da kein stabiles Umfeld hat in diesem Moment oder das irgendwie zerbricht, dann ist das, glaube ich.
Ja.
Ja, und du machst halt auch immer weiter. Das ist halt das Problem. Ne? Du machst halt immer und weiter. Wo ist dein Limit? So.
Ja, ja, wirklich so.
Oh Mann, ey.
Ja.
Aber ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Also ich fand's, ich will jetzt gar nicht so abrupt so, ja, ich habe noch eine Frage. Ich beschäftige mich aktuell sehr gerne mit K-Beauty.
Oh, ich liebe K-Beauty.
Ja, okay, das ist doch schon mal gut zu hören. Das Ding ist also, ich kann ja kurz mal meine Vorgeschichte hier erzählen. Sag mir, wie das bitte richtig ausgesprochen wird, ob ich Rosacea habe oder Rosacea.
Ja.
Das ist immer so.
Ja, man kann tatsächlich beides sagen. Man kann Rosacea sagen oder auch Rosacea. Ja, ich sag irgendwie immer Rosacea. Aber mir ist aufgefallen, ich habe früher auch Rosacea gesagt. Also es ist immer nur, je nachdem, wo man gearbeitet hat, hat man es dann übernommen. Also selbst Dermatologen sagen es alle irgendwie anders.
Ja, genau. Also das ist mir auch direkt aufgefallen, als ich so ein bisschen tiefer in die Materie gegangen bin. So, okay, wie spreche ich es jetzt richtig aus? Also bei mir wurde das kurz vor der Pandemie so ein bisschen ausgelöst. Also irgendwie auf einmal, bam. Und dann war ich auch beim Dermatologen und der hat mich dann darauf hingewiesen, dass es von der Maske wäre. Also mich irgendwie habe ich mich so ein bisschen abgewimmelt gefühlt. So, ja, sie tragen jetzt viel Maske, das sind sehr viele Irritationen für die Haut und deshalb die Rötung und. Aber mein Papa hat dasselbe, also der hat auch sehr gerötete Haut und auch so eine dickere Nase. Und so sagt man das ja auch, dass es bei den Männern so ist, auf die dickere Nase, die angeschwollen aussieht. Und dann war für mich irgendwie direkt bewusst, okay, irgendwie, also nach Eigenrecherche, ja, ich glaube, das ist es. Und dann war ich bei einer Gesichtsbehandlung und ich wollte eigentlich so ein Facial machen und so mir alle Unreinheiten rausholen. Und das war eine ganz, ganz tolle Frau. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr ihren Background, also woher sie kam. Sie ist auf jeden Fall irgendwann nach Deutschland eingewandert und konnte ihr Studium nicht hier anerkennen lassen. Also sie hat Bio studiert oder so und hat sich so auch auf Haut konzentriert und diese ganzen Barriere und sowas. Und sie wollte eigentlich auch so Richtung wie du so, also Haut, Bio, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich bin gerade ein bisschen
Hautärztin werden, oder? Ja.
Ja, irgendwie irgendwas so, dass, also so in so chemische Reaktionen in Bezug auf unsere Haut und sowas. Also dafür war sie so sehr, sie war richtig into. Und dann hat sie sich so meine Haut angeguckt und die so, ja, ich kann jetzt nichts Aggressives hier anwenden. Du hast Rosacea und das müssen wir mit ganz milden Stoffen angehen und wenn dann nur irgendwas, was der Haut einfach gut tut und der so ein bisschen, das alles so ein bisschen gemildert wird. Und ich so, okay, krass, das ist einfach jemand, zu dem ich gegangen bin, wo ich meinte, okay, bitte reinige jetzt meine Haut, sagt mir so, nee, das können wir nicht machen, das wäre viel zu aggressiv. Und dann ab dem Punkt habe ich mich dann sehr damit halt beschäftigt, was passt gut zu mir, habe auch super viel ausprobiert und bin jetzt vor kurzem auf K-Beauty gestoßen, weil ich gemerkt habe, dass meine Pflege irgendwie ist meine Haut resistent geworden. Ich weiß nicht, geht sowas?
Also kommt auf die Inhaltsstoffe an, die du verwendest, aber die Haut kann sich tatsächlich an Inhaltsstoffe gewöhnen. Aber ich kann dir auch gleich generell noch so ein bisschen was zu Rosacea erzählen, wie sich das so verhält und so.
Sehr gerne. Ja. Ja, und dann kam ich halt auf K-Beauty und dass die halt sehr spezialisiert sind auf eine schöne Haut. Und das wusste ich gar nicht, dass das in Korea so krass wichtig ist, also dass praktisch deine Haut so viel über dich aussagt in diesem Land und man sich deshalb so darauf fokussiert, dass sie irgendwie schön bleibt, lange schön bleibt. Genau, und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, mir ein paar Produkte bestellt und bin bis dato wirklich sehr, 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 sehr zufrieden.
Ja, schön. Also vielleicht ein paar Sachen. Man muss sagen, die Rosacea ist ja, also oder generell die Dermatologie ist ja ein sehr optisches und haptisches Fach. Das ist ja eigentlich voll schön, dass man Organ auch direkt sehen kann, weil du zum Beispiel, wenn du eine Erkrankung in der Lunge hast oder auch irgendwie im Darm oder sonst irgendeinem Organ, was halt innen ist, dann siehst du es ja nicht sofort, ne? Sondern meistens kommen die Symptome ja viel später, nachdem man halt schon vielleicht doller erkrankt ist. Und in der Dermatologie sieht man es halt schnell. Und gerade so eine Rosacea ist eine Blickdiagnose. Das heißt, man muss gar nicht unbedingt irgendwas studiert haben, um sofort zu erkennen, was das ist. Weil man hat meistens zentrofaszial, sagen wir, so ein Zentrum des Gesichts, eine Rötung im ersten Stadium, im zweiten Stadium kann dann noch Pickeln und Pustel dazukommen und später auch so theoretisch diese Knollennase oder so ein Knollenkinn. Das wäre dann quasi so das Endstadium. Und bei der Rosacea ist es halt tatsächlich so, da hat die Kosmetikerin total recht, dass es, also ich nehme an, dass jetzt eine Kosmetikerin ist, weil du gesagt hast, Ausreinigung und so, dass man da halt wirklich sehr sanft mit der Haut umgehen muss. Und der Arzt, bei dem du vorher warst, hat vielleicht auch nicht Unrecht, dass eine Rosacea durch eine Maske exazerbiert werden kann. Weil man muss sich einmal vor Augen führen, eine Rosacea ist eine Erkrankung der Gefäße und zwar der kleinen Gefäße, die sich und die quasi kleinen Gefäße sind ja auch vor allem die in der Haut präsent sind. Und die sind, also man muss sich vorstellen, im menschlichen Körper ist es so, dass die Gefäße immer auch mit Nerven zusammen entlang laufen. Und man geht davon aus, bei der Rosatia, das ist so eine Hypothese, dass halt die Gefäße und die Nerven halt nicht mehr so gut zusammenspielen, dass halt die Gefäße immer mal wieder sich so ein bisschen selbstständig machen, plötzlich sich so ein bisschen erweitern und daher immer wieder Blut austritt. Und dadurch können so kleine Gefäßchen auch mal so platzen. Und das sieht man dann in Form von so gesprengten Gefäßen oder so, vor allem an den Wangen. Und das kann zum Beispiel sehr typisch sein. Und man weiß halt auch, dass vor allem so hellere Hauttypen eher eine Rosatia bekommen und gerade so Hauttyp 1 und 2, also so helle Haut, blonde Haare oder auch rote Haare, dass die halt vor allem eher eine Rosatia haben. Und die haben dann halt auch vor allem eher eine empfindliche Haut. Also eine empfindliche Haut und eine Rosatia spielt quasi Hand in Hand. Und dass jetzt K-Beauty bei dir so geholfen hat, das kann natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, Zufall gewesen sein, weil ich finde es immer schwierig, das so in Gruppierung zu sagen, so okay, K-Beauty hilft gegen Rosatia oder K-Beauty hilft gegen Akne oder so, sondern es geht ja vielmehr um die Inhaltsstoffe, die drin sind. Aber der Grund, weshalb ich auch ein riesen Fan bin von K-Beauty, ist, dass die sich schon lange, bevor wir es in Deutschland getan haben, mit Inhaltsstoffen beschäftigt haben und nicht nur als Dermatologe, also nicht nur als rezeptpflichtige Sachen, sondern halt auch wirklich in Hautpflegeprodukten, dass man halt festgestellt hat, okay, zum Beispiel jetzt eine Acelainsäure kann auch kann zum Beispiel bei der Rosatia total helfen und die Gefäße ein bisschen komprimieren und die Symptome ein bisschen eindämmen. Weil man muss leider auch bei der Rosatia sagen, das war noch ein letzter Punkt, weil ich bin für hier voll Monolog, sorry, voll die ganze Zeit sprechen. Aber bei der Rosatia ist leider auch eine chronische Erkrankung, die meistens auch eine genetische Komponente hat. Und das meint es ja auch, dein Vater hat es ja auch. Ne? Und diese chronische Erkrankung, die hat man leider in sich und die kann halt immer mal wieder durch bestimmte Trigger quasi wieder aufflammen, ne? Sei es zum Beispiel Sonne, scharfe Speisen, Alkohol oder zum Beispiel wie mit der Maske halt auch dieser Okklusionseffekt, weil dadurch, dass halt die Maske über deinem Gesicht ist und du dann vielleicht irgendwie schwitzt, gehen die Gefäße noch weiter auf und dann kann die Rosatia quasi noch mehr aufflammen.
Ja. Was ich aber... Achso, ja?
Sag du.
Mir war auch gar nicht bewusst, ich finde das ja immer so toll. Also klar, man lässt sich super gerne beraten, aber ich finde es dann auch nochmal schön, wenn man in die eigene, ich will gar nicht sagen, dass ich also genauso viel wüsste wie du oder keine Ahnung was, aber ich liebe es auch selber zu recherchieren. Voll. Also ich bin so ein Junkie, der sich dann da hinsetzt und selber so ich will alles wissen. Vor allem, wenn man dann diese Phasen hat, wo man so richtig down ist, denkt man sich so, okay, dann gib mir doch mehr Stoff, damit ich mehr weiß davon oder damit ich irgendwie auch selber irgendwas machen kann. Und mir war gar nicht bewusst, wie wichtig Ceramide sind.
Ceramide? Mhm.
Ja, ich kannte allgemein diese ganzen, das, was du meintest, dass in K-Beauty, dass die sich schon mit diesen Wirkstoffen befasst haben. Das fand ich halt ganz toll, weil wenn man sich da so ein bisschen reinliest, dann sieht man voll viele Begriffe und Inhaltsstoffe und man denkt sich so, okay, was ist das und was ist das? Und man taucht so immer tiefer, hat man das Gefühl. Deshalb fand ich das voll gut, wie du das beschrieben hast, mit diesen, dass die sich schon sehr früh mit den Inhaltsstoffen beschäftigt haben, weil das hat man auch direkt so gemerkt, wenn man so nach Produkten gesucht hat, weil das ist so das Erste, was man sieht, was da drin ist.
Ceramide. Ja, man muss aber sagen, ich habe ja auch mal in Korea gelebt, die sind wiederum zum Beispiel ein Riesenfan von G-Beauty, also German Beauty, weil wir hier nochmal eine sehr strenge Kosmetikverordnung haben. Ich finde, wir haben uns auch schon echt gut gemacht. Und Ceramide ist jetzt zum Beispiel nichts, was unbedingt nur für die Rosatia geeignet ist. Ceramide sind ja Lipide, hauteigene Fette. Und daraus besteht ja unsere Hautbarriere. Also 60% unserer hauteigenen Lipide der Barriere, unserer Hautbarriere sind halt Ceramide und ihre Vorstufen. Und das kann zum Beispiel niemandem schaden. Also ich persönlich bin auch tatsächlich der größte Fan von Ceramiden. Man muss halt nur gucken, okay, was sind da genau für Ceramide drin? Sind da vielleicht noch die Vorstufen drin? Können sich diese gut in die Haut integrieren? Ich habe zum Beispiel auch, ich bin ja gerade dabei, meine eigene Hautpflege-Serie zu entwickeln und da sind auch, mache ich jetzt mal hier öffentlich, auch sehr viele Ceramide drin. Ich bin ein Riesenfan, weil ich finde, das sind halt so, das ist so die Basis, weil eine gut funktionierende Hautschutzbarriere sollte halt jeder haben. Und später kann man immer noch gucken und ob man vielleicht noch mit bestimmten Serien, mit bestimmten Wirkstoffen noch zusätzlich arbeiten möchte. Aber das A und O auch jeder Hauterkrankung oder jeder Hautgesundheit sollte immer eine gut funktionierende Hautbarriere sein. Und ich finde Ceramide, Ceramidkomplexe oder vor allem auch alle Ceramide, also es gibt ja 9 verschiedene, wenn man da sagt, man hat zum Beispiel sogar irgendwie 3, 4, 5, 6 verschiedene Typen drin und noch die Vorstufen, dann kann die Haut auch wirklich was damit anfangen und dann macht Hautpflege auch richtig Spaß. Und ich finde es voll schön, dass du auch sagst, so okay, du siehst das dann vielleicht in den Produkten und dann googelst du es selber und findest so Sachen darüber hinaus und dann finde ich, macht Hautpflege noch mehr Spaß, weil man ja dann auch, ne, so ganz nach dem Motto, du bist, was du isst, aber du bist auch das, was du auf deiner Haut aufträgst und es ist doch schön, wenn man die Sachen, die man verwendet, auch versteht.
100%, ja.
Ich finde aber auch gerade so Mama? Ceramide oder so sind, also wenn ich so merke, okay, meine Hautbarriere ist so ein bisschen geschädigt sozusagen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Retinol benutzt habe und das ist so ein bisschen, ja, meine Haut ist trocken und so weiter und das benutze so 2-3 Tage hintereinander, wie neu, Babypopo, das ist einfach toll. Man merkt, also das ist wirklich ein Gamechanger. Oder was ich auch sehr gern mag, ist Cica, also Cica Plus, diese La Roche-Posay, die B5 Plus, glaube ich, heißt sie. Toll. Tolle Creme. Also das rettet alles.
Ja, auch schön hautberuhigend, das stimmt.
Ja,
ich finde sie ein bisschen zu fettig manchmal, muss ich sagen.
Ja, mache ich auch nur nachts, also wenn ich schlafe so. Aber am Tag würde ich es jetzt auch nicht nutzen. Aber welche ich auch sehr gern mag, von Ole Henriksen, vielleicht kennst du die auch, die Strength Trainer, die hat ganz viele Peptide drin. Und ich finde, die macht halt die Haut so richtig saftig. So richtig geil. Okay.
Also die kenne ich tatsächlich nicht, aber Peptide finde ich eh eine super Sache. Also vor allem, wenn das viele verschiedene Peptide sind, also in hoher Qualität und in einer hohen Konzentration, dann bringt es auch was. Also ich finde, das ist immer so, also was mich manchmal so ein bisschen enttäuscht, auch so von anderen Herstellern oder generell in der Skincare-Community, ganz häufig ist es so, dass es so Trendinhaltsstoffe gibt, Ceramide, Azelainsäure, Retinol, wie auch immer, und plötzlich siehst du es auf allen Verpackungen, überall in Claims und nur wenn man sich wirklich so ein bisschen auch chemisch damit auseinandersetzt oder auch so ein bisschen dieses Hintergrundwissen hat, weiß man, wenn man so eine Inki richtig lesen kann, wie viel da ungefähr wahrscheinlich drin sein muss. Und ganz häufig ist es leider auch so einfach viel mehr Marketing als das, was wirklich drin ist. Das muss man leider dazu sagen. Und jetzt ist zum Beispiel so, ne, es sind so viele Peptidserien und Peptidcremes gerade irgendwie im Umlauf. Und wenn man sich dann so die Inkis anguckt, nennt man sich, okay, die Peptide kommen nach Phenoxyethanol. Und das bedeutet, das muss also unter 1% sein, was da drin ist. Und dann ist da nur ein Peptid drin. Und man weiß zum Beispiel aus Studien, dass vor allem die Kupfer-3-Peptide, die eigentlich die sind, die am besten erforscht sind und auch tatsächlich am ehesten die Kollagensynthese anregen. Und das ist dann da vielleicht zum Beispiel gar nicht drin. Also das ist, daher finde ich auch diesen gesamten Skincare-Markt manchmal so untransparent und so unehrlich. Weißt du, weil ich bin immer so ein Fan davon, so sei doch einfach ehrlich und dann kommst du auch weit. So denke ich mir das immer. Und bei irgendwie in der Skincare-Welt bin ich manchmal erschrocken, wie erfolgreich Unternehmen sind, obwohl da nur Bullshit drin ist. Das ist so manchmal wirklich frustrierend. So gefühlt musst du nur ein Promi sein, um ein Hautpflegeprodukt rauszubringen. Und dann geht es voll durch die Decke. Und dabei ist es eigentlich echt nicht gut.
Gutes Marketing, aber kein gutes Produkt.
Genau.
Was jetzt guter Switch, was sagst du denn zum Beispiel zu Hailey Bieber's Road?
Ich habe fast gehofft, dass du es fragst.
Nein, Road? Heißt das Road oder Root? Wie heißt
Road.
Das
Road? Ich glaube, Root, okay, haben wir nicht sogar einen Rechtsstreit?
Aber Root kann man es auch nennen jetzt aktuell.
Ja, Oh Gott, du hast so recht. Oh mein Gott, ich frage mich das immer so, ist sie eigentlich ein Mean Girl oder nicht? Das ist ja auch eine heiße Debatte. Ich muss schon sagen, ich bin ja auch so ein bisschen, Hailey ist halt so auch voll im Trend, ne, weil sie halt natürlich bestimmte Schönheitsideale erfüllt, wobei man sagen muss, dass auch sie das auf jeden Fall mit Hilfe von einigen Ärzten geschafft hatte. Sie ist ja so nicht geboren und das finde ich eigentlich auch voll wichtig, dass Leute, vor allem junge Menschen, das checken, man muss nicht so aussehen. Sie kann sich das halt leisten, so auszusehen, aber, ne, ja. Und ich muss sagen, ich war auch immer, ich bin so, manchmal, ich mag ihren Kleidungsstil voll gerne, weil ich finde, das sieht immer so effortless und cool aus. Und daher folge ich ihr auch ganz gerne und habe tatsächlich von einer Bekannten auch die Produkte zugeschickt bekommen. Weil als ich die Inkies gelesen habe, war ich schon ein bisschen erstaunt, wie wenig Peptide da drin sind und sie aber voll viel mit Peptiden wirbt und man kann auch gar nicht und da ist halt auch nur eine Art von Peptiden drin und halt wirklich nur in geringer Konzentration. Und dann habe ich mir die Sachen bestellt und ich muss sagen, ich finde die Sachen auch in der Textur und Konsistenz gar nicht so cool, weil die sind schon sehr, sehr sticky, die Sachen. Und auch das Lippenprodukt ist voll schnell wieder weg. Und die hat aber ein richtig gutes Marketing und für US-Verhältnisse, wo die Kosmetikrichtlinien echt nicht so streng sind, hat sie wahrscheinlich in deren Augen ein fortschrittliches Produkt, weil sie keine Duftstoffe drin hat, weil sie eine Prominente ist und trotzdem bezahlbare Skincare rausgebracht hat. Aber das heißt trotzdem nicht, dass die Produkte wirklich gut sind. Aber in ihrer Bubble sind die wahrscheinlich nicht schlecht, weil sie sind deutlich besser als zum Beispiel Skims. Ne? Aber sie sind jetzt nicht, Skims sage ich schon, Skins oder so. Irgendwie, wie heißt nochmal die?
Skin SKKN.
Ja, genau, ja. Genau, von Kim K., ne? Aber sie sind trotzdem nicht gut. Also ich war schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Ja, aber vielleicht ist es auch für die ein Ansporn, dass sie sich da jetzt so denkt, okay, das ist das Feedback und die nächsten Ranges werden ein bisschen höher dosiert oder so.
Ja.
Mal schauen.
Es ist ja auch ganz spannend, weil sie hat irgendwie auch erzählt, dass ihr Dermatologen und plastische Chirurgen irgendwie bei der Formulierung geholfen haben. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, okay, wenn sie dir wirklich geholfen haben, dann hättest du, und wenn sie wirklich auch Ahnung davon haben, weil es halt nur, weil du plastischer Chirurg bist oder Dermatologin, heißt es nicht, dass du auch Ahnung hast von Skincare-Entwicklung. Ja, auf jeden Fall hätte sie dann vielleicht irgendwie nochmal hochqualifizierte oder mehr qualitativ hochwertigere Produkte rausbringen kann. So.
Ja, mal schauen. Ich schaue mal ganz kurz auf die Liste, was wir sonst noch haben, weil wir hatten.
Aber ich habe mir das tatsächlich irgendwie schon, also ich bin sowieso ein sehr kritischer Mensch immer bei sowas und ich versuche nie, also allgemein so in diesem Überkonsum zu leben.
Super.
Oder mir alles anzuschaffen, was jetzt gerade auf den Markt kommt und zack, zack, zack. Ich finde das nämlich sehr anstrengend, tatsächlich. Deshalb finde ich das total toll, dass jemand wie du dann sich da hinsetzt und sagt, passt mal auf, Leute, das, das, das. Also SPF fehlt jetzt bei mir nicht mehr im Haushalt zum Beispiel, weil man einfach merkt, okay, was, also lass uns doch alles etwas minimalisieren, kann man das sagen, oder irgendwie minimalistischer sein, auch in der Hautpflege und in dieser ganzen Industrie, dass man nicht für alles irgendwie immer irgendwas Neues und so wie du auch am Anfang gesagt hattest, bam, ist irgendwas im Vordergrund oder irgendwas total im Trend, siehst du überall Niacinamide. Auf einmal hast du überall Niacinamide gesehen. So Retinol, Vitamin C. Vitamin C hatte jetzt auch letztes Jahr, glaube ich, so ein wo einfach überall. Und ich finde, das ist halt irgendwie, wir werden so richtig wie von so Wellen erschlagen. Und da braucht eine Welt auch Dr. Amy, auch auf Social Media.
Boah, du bist so süß. Ja, aber ich finde auch, und ich finde es voll schön, dass du das auch sagst, dass man halt, wir dürfen echt nicht so sehr affektgesteuert handeln und kaufen. Und wir leben ja eh, ich meine, wahrscheinlich hat jeder von uns eh schon mindestens 3-4 verschiedene Produkte im Schrank. Und dann kauft man sich halt wieder irgendwas, weil irgendein vermeintlicher Skincare-Guru es wieder irgendwie empfohlen hat. Und man denkt, also ich persönlich finde es schön, wenn da halt man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie du jetzt auch gesagt hast, du guckst dann irgendwie nochmal nach und machst so einen Deep Dive und sich dann erst die Sachen kauft und nicht einfach so in den Warenkorb legt, weil unabhängig davon, dass es Zeit- und Geldverschwendung ist, ist es ja auch nicht besonders nachhaltig, muss ich sagen, einfach immer 100.000 Produkte im Schrank zu haben. Ich habe es mir daher auch so ein bisschen, also wir sind gerade dabei, so zum Beispiel an unserer Webseite zu arbeiten. Ich finde es voll schwierig, die Webseite zum Beispiel zu erstellen, weil ich möchte, dass die Leute da in einem, also einfach auch so ein bisschen so das erklärt bekommen, was sie kaufen, dass sie halt vielleicht bei jedem Inhaltsstoff irgendwie auch eine kleine Erklärung dazu bekommen. Und das ist super schwierig, weil man möchte ja auch nicht einfach nur sagen, Acetylinsäure ist gut, hilft gegen Rosacea, sondern man möchte das ja auch belegen, ne, mit bestimmten Studien, die erfolgt sind, damit man halt einfach, finde ich, obwohl man vielleicht eher ein Beauty-Produkt rausbringt, wo es ja häufig kategorisiert wird, so eine Skincare, trotzdem aber so einen wissenschaftlichen Aspekt reinbringt und den Leuten irgendwie auch was transportiert, finde ich. Das ist so, das hoffe ich, dass wir das irgendwie erreichen. Das ist super schwierig, aber wir sind da ganz gut dabei. Also ich mache das viel und wir haben noch eine Chemikerin on board und noch eine andere Medizinstudentin und versuchen da gerade ganz viel, ja, das Maximum an Lerneffekt auch aus einer Webseite rauszuholen.
Das ist richtig cool. Das ist richtig nice.
Voll mein Ding.
Das wäre Tinas Ding.
Ja, voll, dann weißt du halt auch, dass die Informationen, die du dort bekommst, auch evidenzbasiert sind. Und das, weil sonst ist ja auch, ich finde das selber so schwierig, man googelt irgendwas und dann kommt man auf irgendeinen Artikel und dann ist es ein Artikel von irgendeiner, keine Ahnung, nicht nennenswerten Zeitschrift oder so und von irgendeinem Skincare-Guru, der sich selber Skincare-Guru nennt und keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat, und sondern das ist halt wirklich Studien, auf die man sich beruft.
Ja. Ja. Du, Emi, aber hattest du selber schon mal so ein Produkt oder bist du selber so ein Produktopfer, dass du eher auf die Verpackung dann geguckt hast, anstatt auf die Inhaltsstoffe?
Ja, voll. Ich muss auch sagen, ich bin es auch teilweise immer noch, weil ich bin halt schon so, ich bin irgendwie, ich finde immer das so hochgestochen, wenn Leute das sagen, sie seien ein Ästhet, aber ich mag schon schöne Dinge irgendwie angucken und so. Und ich mag es auch so, dass die Sachen im Badezimmer schön aussehen und sich auch schön anfühlen, weil ich finde auch, also Skincare oder auch so sich schminken oder so, das hat ja auch irgendwie fast was Meditatives und das ist so ein bisschen Me-Time und dann will man ja auch nicht nur das Gesicht in dem Moment oder die Haut, sondern auch die Augen verwöhnen, indem es dann irgendwie schön aussieht. Und ich habe mir schon ein paar Mal so Sachen gekauft, die einfach nur schön aussahen und habe es dann irgendwie echt bereut. Also es passiert jetzt heutzutage deutlich seltener, aber früher voll. Ich bin eigentlich nur nach Aussehen gegangen bei Produkten. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich mir manchmal auch so Produktflaschen kaufe, einfach um sie so zu studieren und zu verstehen. Na, aber jetzt nicht mehr, ich fall da nicht mehr so häufig darauf rein.
Boah, fühle ich. Ich fühle das so sehr. Also ich verabschiede mich auch gerade so ein bisschen davon und es tut weh, weil es wird immer bunter im Regal, aber ja. So ist es nun mal.
Ja, warum ist das auch so, dass so qualitativ hochwertige Produkte meistens in so hässlichen Flaschen sind? Das wundert mich ganz. Also ich finde auch so Thema Packaging so wichtig, auch jetzt hier mit der Skincare. Ich sag's euch, ich habe das gestern noch in meiner Story gepostet. Es ist so schwierig, ein richtig gutes Packaging zu finden und auch eine Agentur zu finden, die das irgendwie gut machen. Und es war so hin und her. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir immer noch nicht gelauncht haben, ist, weil ich das Packaging nicht gut fand. Und wir haben richtig viel Geld aus dem Fenster geschmissen, muss ich sagen, weil ich schon mal mit einer Agentur zusammengearbeitet habe, die ein Packaging hergestellt hat, was ich einfach nicht schön fand. Und dann haben wir, was heißt nicht schön, das hat einfach nicht so 100% gepasst. Und dann haben wir uns eine zweite und dritte Meinung eingeholt und haben das jetzt komplett neu gemacht. Und viele denken wahrscheinlich, okay, das ist verrückt, die ist ja ein Startup, die hat ja erstmal nur Geld reingesteckt und jetzt noch mehr Geld reingesteckt. Aber ich finde es einfach wichtig, dass die Produkte auch in einem schönen Packaging sind.
Ja, finde ich aber auch. Also ich finde, wenn, dann soll es schon perfekt sein. Und dann sollte man da auch ein bisschen, ja, dann dauert es halt länger, ist halt so, aber dann ist es halt so, dass du es halt feierst und perfekt ist. Ja. Weil es ja auch scheiße, wenn du jetzt ein Packaging rausbringst, was du halt nicht magst oder nicht so zu 100% hinterstehst und es dann in einem Jahr dann änderst. Also dann hast du es einmal komplett richtig und ich verstehe dich da. 100%.
Ich finde es auch voll gut, dass du sagst, so halt, stopp, mäßig, wir müssen das jetzt nochmal neu auflegen. Hauptsache, ich bin am Ende des Tages, gehe ich schlafen mit diesem Flakon oder mit dieser Verpackung und denke mir, ja, das ist mein Baby so.
Stimmt.
Ich finde das voll wichtig. Also, dass man glücklich, weil ich kenne das, dass so ähnlich, also zu vergleichen mit dem Konsum von mir und meinem Freund, er ist dann immer so, ja, aber Schatz, da können wir sparen, dann kaufen wir das günstigere, ich gehe schlafen und denk immer noch an das, was 10 Euro mehr kostet und will's lieber.
Ja.
Das ist einfach so.
Ja.
Deshalb, ich finde es voll, voll toll, dass man da sagt, nee, und ich glaube, dann wird's richtig knallen.
Oh, ich hoffe.
Ich freue mich auch sehr.
Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, wahrscheinlich gefühlt einen Herzinfarkt bekommen zum Launch. Ich weiß nicht, wie ich, also weil ich jetzt schon so aufgeregt bin, dabei dauert das echt noch ein bisschen. Aber ja, ich glaube, also ich bin auf jeden Fall richtig zufrieden mit den Inhaltsstoffen. So, und mit Packaging, da lässt sich wahrscheinlich drüber streiten. Ich weiß nicht, ob alle den Geschmack haben, den ich habe, aber die Inhaltsstoffe sind Bombe.
Geil. Ja, und darauf.
Darauf
kommt es an.
Ja.
Aber wir lieben auch gutes Packaging.
Ja.
Wir lieben auch gutes Packaging.
Ja.
Wir lieben auch gute Inhaltsstoffe.
Ja. Voll.
Du, Emi, was hältst du eigentlich von so Techniken wie Gua Sha oder Lymphdrainage generell im Gesicht und so? Findest du, das bringt wirklich was oder ist es auch eher so ein bisschen Marketing?
Also ich muss sagen, von diesem Gua Sha Stein finde ich schon, dass sie eine lymphdrainierende Funktion haben, wenn man sie richtig anwendet. Weil gerade wenn man den morgens auch vielleicht aus dem Kühlschrank oder aus der Gefriertruhe nimmt, dann haben wir erstmal die Kälte und wenn man es richtig anwendet, halt auch den Lymphfluss, den sie anregen. Und wenn man jetzt die ganze Nacht zum Beispiel geschlafen hat, also in der Horizontalen liegt, dann sammelt sich auch natürlich entsprechend der Schwerkraft viel mehr Wasser auch im Gesicht, ne? Und daher kann es schon helfen, so diese Steine oder generell Tools zu verwenden, die den Lymphfluss anregen. Ob ich jetzt an die Wirkung der Steine glaube, also ich will doch niemandem zu nahe treten, so mit diesem Steinglauben und so, das kann man auf jeden Fall haben. Ich persönlich glaube da jetzt nicht dran, aber ich finde schon und verwende daher auch gerne solche Tools, dass sie eine lymphdrainierende Funktion haben. Was halt so ein bisschen schade ist an dieser Branche, ist, dass ja, man hat ja herausgefunden, dass da super viel, ich wollte gerade sagen, Schabernack mit betrieben hat, aber das ist so, dass Menschen, die das produzieren, ja echt nicht darauf achten, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen. Und vor allem so in ärmeren Ländern werden die ja produziert und ohne irgendwie sowieso nicht mit einem nachhaltigen Aspekt, aber auch nicht mit einer gut funktionierenden Supply Chain, mit irgendwie einer würdigen Umgang mit ihren Mitarbeitern. Und daher ist es bei mir so, dass ich diese Branche immer nicht so supporten möchte, weil es leider 90% der Branche die Steine leider genau so produzieren lässt und da sehr, sehr viele Menschen bei umkommen bei der Produktion. Das darf man halt nicht vergessen, dass die so gering bezahlt werden und so vielen Menschen es so schlecht geht, damit wir halt diese Steine haben. Daher habe ich dann irgendwann aufgehört, diese Steine zu bestellen, weil ich auch diesen Markt so undurchsichtig finde und benutze eher so meine Hände. Das hilft zum Beispiel auch oder irgendwie Löffel zum Beispiel.
Krass. Das war mir gar nicht bewusst.
Ja, mir auch nicht, ehrlicherweise. Und dann bin ich ehrlicherweise, ich habe dann so ein Video gemacht zu den Gua Sha Steinen und ein paar Tage später habe ich so einen Artikel in den Nachrichten mitbekommen und dann hat mir auch eine Followerin das geschrieben. Und dann habe ich erst recherchiert und bin drauf gekommen. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das auch weiß. Ich glaube, das wissen auch voll wenige Menschen oder nicht so viele Menschen.
Krass. Stimmt. Du siehst mich gleich wieder rein.
Was denn?
Ja.
Bei Google.
Ja.
Alles am Recherchieren.
Ich schon so Tina, so deep.
So ja. Deep Dive.
Ja.
Wie, du gehst schwimmen? Hast du was? Wie?
Ja, ich springe mal rein in die ganzen Quellen.
Geil.
Haben wir sonst noch was? Wollen wir noch was von Amy wissen?
Ja, ich würde schon gerne jetzt wissen, alles. Hast du ein, also wenn es mal dazu kommen sollte, jetzt wieder zum Thema Sonnenbrand.
Ja.
Wenn es dazu kommen sollte, dass man doch ein bisschen Sonnenbrand hat, wie zum Beispiel bei Tina, dass es einfach aus Versehen passiert ist nach so 3, 4, 5 Drinks. Kann ja passieren. So.
Ja.
Was kann ich am besten dagegen tun, dass ich dem entgegenwirke, beziehungsweise die Symptome zu mildern oder eventuell einfach keine oder so wenig Schäden, wie es geht, irgendwie da rauszuziehen? Was sind deine Tipps?
Aber du fragst nur für einen Freund.
Ja, klar.
Ne? Natürlich.
Dagi würde das nie passieren.
Nie.
Ja. Also wichtig ist, dass man ab dem Zeitpunkt auf jeden Fall weggeht von der Sonne. Und dann muss man am besten so Bodylotions verwenden, sei es irgendwie, meinetwegen sind die mit Aftersun gelabelt, muss einfach darauf achten, dass die gute Inhaltsstoffe haben, die hautberuhigend sind, wie Glycerin und Panthenol, Allantoin, Ceramide, einfach für die Hautbarriere. Und dann kann man auch so in Akutsituationen, finde ich, ist ein super Tipp für zu Hause, einfach Magerquark aus dem Kühlschrank drauf tun. Das kann wirklich Wunder bewirken. Wenn es sehr schlimm ist, kann man auch mal eine Ibuprofen oder ein Aspirin oder so einfach mal eine nehmen, weil die halt auch einen antientzündlichen Effekt haben. Wichtig ist, dass man nicht Paracetamol nimmt, sondern wirklich eher Aspirin oder Ibuprofen, weil Paracetamol hat keinen antientzündlichen Effekt, sondern eher nur fiebersenkend und schmerzsenkend, aber nicht antientzündlich. Das kann man auch machen. Und viel Wasser trinken, um den Flüssigkeitshaushalt wieder zu kompensieren. Und das war es eigentlich. Also das sind schon echt gut, wenn man sich an die Sachen hält und dann vielleicht wirklich sagt, okay, man kann ja die Sonne nicht komplett meiden, aber wenn man dann darauf achtet, dass man Kleidung über die Stelle trägt, ne, so danach und ein bisschen die Sonne meidet, das wäre schon super. Was heißt bisschen komplett die Sonne meidet nach einem Sonnenbrand?
Ja. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte letztes Jahr so einen miesen Sonnenbrand. Das war einfach, das war dumm von mir. Ich war tatsächlich eingecremt, aber halt morgens und dann lag ich halt bis abends halt in der Sonne. Boah, das war so mies. Oh mein Gott, das war, glaube ich, mit der schlimmste Sonnenbrand, den ich je hatte. Und das war, also da habe ich auch wirklich an dich gedacht, Emi, weil du da schon damals so sehr SPF warst und
ja.
So.
Ich war
so, fuck, ja. Alter, scheiße. Boah, ich habe mich so, auch so schlecht gefühlt, ey.
Ja.
Aber ich glaube, das wird mir auch so nicht mehr passieren. Das war wirklich heavy. Aber zum Beispiel zum Thema Aftersun, kennst du den von Lancaster, den 10 Maximizer?
Tatsächlich, ich habe es jetzt nur auf Social Media gesehen, aber ich habe es noch gar nicht, leider muss ich sagen, also ich habe es weder ausprobiert, noch mir die Inkis durchgelesen.
Okay.
Soll ich mal schauen.
Bei denen, sieh so alles, was mit Tan zu tun hat, weg.
Ja.
Ja, der heißt jetzt auch noch so richtig extrem, ne? Tan Maximizer. Ja. Aber ich finde, also ich ehrlicherweise habe ich jetzt auch nicht so durchgeguckt, was das für Inhaltsstoffe sind, so richtig genau. Aber das ist so mit eins der wenigen Produkte, wo ich es halt auftrage, zum Beispiel auf verbrannte Haut dann in dem Sinne. Sonnenverbrannte Haut. Und nach so 2, 3 Tagen ist es eigentlich so gut wie weg. Also das ist wirklich sehr, sehr mild. Also es mildert alles sehr. Aber guck dir mal die Inhaltsstoffe an und dann können wir weiterreden. Vielleicht rede ich jetzt irgendwie einen Stuss und es sind noch total scheiß Inhaltsstoffe. Aber mir hat es immer sehr gut geholfen so.
Ich guck mal, 10 Maximizer Lancaster, ne?
Genau.
Boah, aber Emi brennen gerade richtig die Ohren von diesem Thema.
Nee,
so Hilfe.
Nee, ich denke mir so, Tan Maximizer. Ist das in so einem Tiegel? Aftersun Balm, ja.
Es ist eher in einem, nennt sich das Tube?
Das ist so eine Tube, das ist eine richtig große. Oder halt wie so eine Zahnpasta, das ist, glaube ich, diese kleine. Die ist so verlaufend oder so richtig Tube.
Also, was ich schon mal gut finde, ist, da ist halt natürlich viel, da sind viele Fette drin. Und das finde ich schon mal super. Also, dass man so Triglyceride, Glycerin, Shea-Butter, das hört sich schon mal alles gut an. Alkohol ist halt relativ weit oben, Cetaryl-Alkohol, wobei das eigentlich auch eher zu den guten Alkoholen gehört, aber trotzdem sehr weit oben. Bisabolol ist darin auch sehr hautberuhigend, Koffein. Wahrscheinlich, um die Rötung ein bisschen rauszunehmen. Also es hört sich jetzt so auf den ersten Blick, also okay, was mir schon mal nicht so gut gefällt, ist, wie gesagt, Alkohol sehr weit oben und sehr viele, also Silikone sind auch drin, was jetzt nicht schlimm ist. Ne? Die sind auch ein bisschen hautberuhigend, muss man sagen. Muss man nur gucken. Die haben natürlich auch ein bisschen so einen okklusiven Effekt. Das bedeutet, die legen sich wie so eine Schutzfolie über die Haut. Ist halt die Frage, ob man das möchte, wenn eh schon die Rötung und so da ist. Und außerdem auch nicht besonders nachhaltig, muss ich sagen. Aber und sehr, sehr viele Extrakte. Ich bin immer nicht so ein Fan von Extrakten. Und so die richtig guten Sachen, womit die auch werben, zum Beispiel Salicylsäure, das ist ja sehr weit unten. Das ist nach Phenoxyethanol, das bedeutet, das ist auch hundertprozentig unter 1%, aber ist ja auch okay, sonst wäre es zu reizend. Also ich finde, es hört sich okay an, aber jetzt nicht so herausragend. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass da zum Beispiel Parfum drin ist. Also immerhin ist da Parfum drin und nicht Duftstoffe, weil Parfüm ist ja immer so ein bisschen weniger, also ist ein Duftstoffmix, aber halt viel geringer konzentriert. Aber wenn man eh schon eine geschädigte Hautbarriere hat von dem Sonnenbrand, warum dann nochmal was potenziell Irritierendes reintun? Daher verstehe ich auch nicht so richtig, warum da dann Salicylsäure drin ist. Das ist ja auch eher ein bisschen irritierend und nochmal Hautschuppen abschilfernd. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, was dir sehr gut gefällt und weshalb es auch hautberuhigend ist, dass da halt viele Fette drin sind, ne, die ja so gut sind für die, natürlich für die Hautbarriere. Ich weiß jetzt, ich frage mich, wie viel das kostet. Ich muss mal schauen.
Ja. Ich glaube 30.
Ja.
Ja, ungefähr 30 Euro.
Mhm. Und dann frage ich mich halt, warum 10 Maximizer? Es kann sein, dass durch die relativ hohe Koffeinwirkung ist, die Hautgefäße sich so ein bisschen verengen und man daher vielleicht es gar nicht dazu kommt, dass die Haut sich abschält, sondern eher dann braun wird. Das kann vielleicht sein, das ist vielleicht ein guter Effekt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Produkt schlecht ist, ne? Auf keinen Fall. Ich würde da so ein paar Sachen dran ändern, aber ich finde, wenn man, es ist auch nochmal anders, wenn man halt selber es aufträgt, wie die Textur ist und so, und dann kann man sich das eher erklären. Zum Beispiel Silikone sind ja auch so Weichmacher. Da sind ja auch relativ viele Silikone drin. Kann ja sein, dass gerade daher die Konsistenz und die Textur so toll ist. Also, wenn sie toll ist.
Ja, doch. Also irgendwie eine Bodylotion. Und ich glaube, auf der Verpackung steht doch immer One Month Prolonging 10, also einen Monat länger Bräune. Ich glaube tatsächlich, dass es dann an diesem Koffein liegt. Dass, wenn es den Effekt hat, dass man sich nicht abhält, dann wird es, glaube ich, an sowas liegen.
Ja, das kann sein. Aber das finde ich auch so schwierig zu sagen, solche einen Monat Sonnenbräune verlängernd. Also warum?
Marketing.
Ja. Ja.
Ich glaube, das ist alles ein bisschen psychologisch, ja. Du trägst den auf, weil du länger drauf, also du trägst schon automatisch mehr auf, weil du denkst, oh, ich will länger braun bleiben und dann machst du es umso länger. Und wenn du jede andere Creme genauso benutzen würdest wie den Tan Maximizer, hättest du vielleicht denselben Effekt. Weil wir einfach zu selten unseren ganzen Körper komplett eincremen.
Da hast du sowas von recht. Das glaube ich nämlich auch. Und dann halt, und weil da ja halt auch so viele Hautbarriere-Sachen drin sind durch die Fette, ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht am ehesten der Effekt. Da kann man aber sicherlich auch, ich muss sagen, es gibt ja zum Beispiel Balea Sensitive Body Lotion aus der Drogerie, hat wahrscheinlich, wenn man das so häufig aufträgt, den gleichen Effekt, muss ich jetzt mal ehrlicherweise sagen. Ist jetzt auch nicht, also ist jetzt nicht ein total herausragendes Produkt, aber da sind auch viele Fette drin. Ja.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich liebe vom Baby Love das Schaumbad. Und das ist so komplett mit Kamille und so. Und immer wenn ich mir so ein Schaumbad mache, dann kaufe ich mir immer dieses von DM Baby Love. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich danach so, also manchmal finde ich diese
auch von der DM Eigenmarke bei sowas, muss ich auch sagen, ja. Hier bin ich.
Ich muss auch sagen, ich mag einige Drogerieprodukte, vor allem so Preis-Leistung, wirklich gerne. Jetzt nicht alle, muss ich sagen, aber einige sind schon echt, echt okay. Camille, was du zum Beispiel sagst, hat ja auch so einen antientzündlichen Effekt. Ja. Mhm. Und trocknet auch so ein bisschen gleichzeitig ein bisschen aus, kann mir also nicht im negativen Sinne, aber gerade wenn man zum Beispiel so eher unreine Haut hat, kann das ganz gut helfen, so diesen Fetthaushalt so ein bisschen zu regulieren. Also nicht austrocknend im negativen Sinne, sondern man sagt dazu adstringierend, naja, egal.
Ja. Okay, ich habe jetzt aber noch. Ich habe jetzt noch eine finale Frage für den nicht-exklusiven Teil. Mhm. Und zwar würdest du sagen, man sagt ja irgendwie, dass alle 7 Jahre der Mensch sich ja irgendwie verändert oder Geschmäcker sich verändern, also irgendwelche Vorstellungen von seinem eigenen Leben. Ist das auch auf die Haut zu beziehen?
Ja, auf jeden Fall. Weil man muss sagen, man hat ja durch hormonelle Einflüsse, aber auch durch den Alterungsprozess ändert sich die Haut wirklich stetig. Und klar, so ungefähr alle 5 bis 7 Jahre fällt es dann nochmal ein bisschen doller auf. Es ist ein Prozess, der natürlich stetig stattfindet und nicht irgendwie plötzlich alle 7 Jahre muss man irgendwie auf den Knopf drücken. So ist es nicht. Aber es fällt natürlich in diesem Prozess halt alle 5 bis 7 Jahre eher auf, wenn man zum Beispiel dann Fotos vergleicht oder daher auf jeden Fall. Hormone haben so einen riesen Einfluss auch auf die Haut und natürlich muss man sagen, ist halt auch die Hautalterung etwas, was ja schon ab Mitte 20 einfach stattfindet. Ne? Klar, natürlich nicht so doll, aber dann merkt man halt vielleicht das erste Mal, dass man so ein bisschen gealtert ist, dann wahrscheinlich so mit Anfang 30 schon. Ne? Also wenn man, oder man merkt halt einfach einen Unterschied zu irgendwie Mitte 20, weil halt ab dem 20., 25. Lebensjahr einfach anfängt, das Kollagen eigener Gewebe sich abzubauen, die Hyaluronsäure sich abzubauen. Man hat eine hormonelle Umstellung und ist schon weit aus der Pubertät hinaus daher. Oder hat dann vielleicht irgendwie nochmal ein Kind auf die Welt gebracht, wie auch immer. Daher kann man das schon sehr, sehr gut verfolgen und da ist definitiv was dran.
Ich bin schon mit 18 gealtert, Leute. Und das ist jetzt kein Joke. Ich habe 2 Mimikfalten, die habe ich original mit 18 bekommen.
Echt?
Weiß gar nicht. Hier, die 2. Die leben schon seit 10 Jahren.
Weißt du,
echt präsent.
Ja, es kann manchmal hat man diese Falten auch einfach, weil man so eine Angewohnheit immer, wenn man nachdenkt oder irgendwie am Laptop ist, dass man die Stirn hochzieht und daher sich dann eher die Falten dort bilden. Das kann auf jeden Fall sein. Oder Menschen, die zu spät zum Augenarzt gehen, die bekommen auch ganz häufig schneller Falten um die Augen herum, weil sie ganz häufig, gerade wenn sie so kurz oder weitsichtig sind, immer die Augen so ein bisschen zusammenkneifen. Das ist so bei einer sehr guten Freundin von mir so, die hatte schon super früh im Studium diese Falten, weil die einfach viel zu spät gecheckt hat, dass sie eine Brille braucht.
Scheiße. Ja. Boah, das ist ärgerlich.
Ja.
Okay.
Okay.
Dr. Emi.
Ja.
Wir danken dir hier schon mal offiziell.
Oh, danke euch. Es war super nett mit euch. Einfach so irgendwie ein Gespräch mit Freunden. So fühlte sich das an. Voll cool.
Kaffeeklatsch. Kaffee mit Zitrone.
Ja, genau.
Daher. Hatte irgendjemand von uns Kaffee?
Ja. Ich hatte noch so einen Vitamin C-Drink, aber vorher hatte ich einen Kaffee. Und ich dachte, Vitamin C-Drink passt auch zu sauer. Daher.
Aber wir haben
das gleiche Glas.
Ja, genau.
Perfekt.
Ja.
Hammer.
Geil. Aber an unsere ZuhörerInnen da draußen, das hier ist das Staffelfinale der 3. Staffel. Dagi, can you believe?
I can't believe. This is crazy. Die Zeit rast.
Wie schnell die Zeit. Ja, das ist echt unfassbar. Aber es geht nach einer klitzekleinen Sommerpause wieder weiter.
Genau.
Also, ihr werdet uns nicht zu lange vermissen.
Ja, hoffentlich.
Genau. Ja. Dann an alle, die jetzt gerade zuhören, einen wunderschönen Sommer. Wir hören uns ganz bald wieder. Und für alle anderen, auf Podimo gibt's jetzt den exklusiven Teil. Und damit würden wir uns verabschieden. Vielen, vielen lieben Dank, Amy, dass du dabei warst. Das war richtig cool.
Ja, und sehr gerne.
Hoffentlich
und euch da draußen bald einen wunderschönen Sommer.
Ja.
Tschüss.
Denkt an Sonnenschutz. Okay, bye.
Geil.
Kaffee mit Zitrone. Mit Dagi und Tina.